mein Konzept von diesem Jesus. Jesus, der gute Humanist, der Mahatma Gandhi in Potenz, der nun friedfertig und liebevoll ist. Der sagt die Bibel nichts von. Jesus ist auch der richtende Gott.
Ist natürlich der Gott der Liebe, da werde ich gleich noch zukommen. Aber er ist auch Gott der Strafe und des Richtens. Und dieser Baum ist ein Symbol für die Menschheit. Jeder Mensch, bei dem Jesus keine Frucht findet, keinen Glauben, der wird zerstört, der wird verflucht, der verliert sein Leben.
Mit Strafen. Übrigens nicht nur hier. Die Bibel ist voll von solchen Dingen. Es ist Jesus. Es ist ja von Anbeginn Gott gewesen, der Sodom und Gomorra untergehen lässt und über diese Stadt Schwefel regnen lässt. Es ist Gott in Jesus Christus mit gewesen, der das Heer des Pharaos ersäuft hat, dort als sie die Israeliten verfolgt haben. Es ist Gott in Jesus Christus, der uns im dritten Gebot zuruft, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Es ist Gott der Herr, der durch seinen Heiligen Geist in Jesus Christus in Apostelgeschichte 5 Hanna und Sapphira vor der Gemeinde tot umfallen lässt, weil sie die Gemeinde um Geld betrogen haben. Und es ist Jesus Christus, der, so haben wir das eben im Glaubensbekenntnis bekannt, Richter dieser Welt ist, der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und er wird nicht richten so nach dem Motto, gut gemacht und noch ein bisschen besser gemacht, sondern, das heißt ganz deutlich, er wird scheiden die Schafe, zur Rechten wie zur Linken. Es werden Menschen eingehen zur Ewigkeit, zum ewigen Leben und zur ewigen Verdammnis. So wie hier bei dem Feigenbaum. Es ist ein totales Missverständnis und es ist eine totale Unkenntnis der biblischen Botschaft, wenn man Jesus reduziert nur auf den guten, liebevollen Wanderprediger, der rein friedfertig war. Nein. Jesus Christus ist der allmächtige Gott von Anfang an, der auch ein strafender Richter ist. Und wer den Anforderungen Jesu nicht entspricht, der verliert sein Leben. Und Jesus hat Anforderungen an unser Leben. Denn er ist der Schöpfer dieses unseres Lebens. Alles, was ich, Olaf Latzel, besitze, habe und bin, verdanke ich Jesus Christus. Ich bin sein Geschöpf. Und er hat Anforderungen an mich. Den werde ich häufig nicht gerecht. Und eigentlich müsste er mich genauso bestrafen wie diesen Feigenbaum. Aber weil ich mit meinem Versagen immer wieder unter das Kreuz komme und ihn um Vergebung bitte, deshalb rechnet er nicht mit mir ab, sondern hat die Schuld in sich selber getragen am Kreuz. Und so ist das auch mit deinem Leben. Jesus hat einen Anspruch an dich, eine Anforderung. Er hat dir das Leben gegeben, die Menschen gegeben, Gesundheit gegeben, Reichtum gegeben, so viel. Er hat dir Gaben verliehen, so sagt es die Bibel. Und er fordert etwas von dir. Viele Menschen verweigern die Grundanforderung, nämlich den Glauben. Diese Menschen müssen hören, wer nicht an Jesus Christus glaubt, der wird nicht bleiben. Der Prophet Jesaja kommt einmal zum König und sagt ihm, glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Glaubst du nicht an Jesus Christus, so wirst du nicht bleiben. Da wirst du hier noch ein paar Jährchen und Jahrzehnte leben auf Erden, aber dann bleibst du nicht, da vergehst du für alle Ewigkeit. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen du heute Morgen zu St. Martini gekommen bist, weil du vielleicht Gast auf der Konfirmationsfeier bist oder warum auch immer der Herr dich heute Morgen hingeführt hat. Das sollst du vielleicht hören für dein Leben. Glaubst du nicht an Jesus Christus, so bleibst du nicht. Wenn du nicht den Anforderungen Gottes entsprichst in Jesus Christus, dann wirst du nicht Bestand haben. Und die Grundanforderung ist, dass wir an Jesus glauben. Das sind die Früchte, die wir zu bringen haben. Der Feigenbaum, das ist ein Symbol für die Menschheit, für jeden Menschen. Und da, wo Jesus keine Früchte findet, da geht alles kaputt. Und da, wo Jesus keinen Glauben findet, da ist alles zu Ende. Und deshalb ruft Gott dich als erstes in dieser Predigt noch einmal auf, seinen Anforderungen zu entsprechen, nämlich an Jesus Christus zu glauben. Das Zweite. Wer an Jesus glaubt, der erlebt großartige Dinge. Wir lesen in Versen 20 und 21, und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich ich sage euch, Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Nach dem ersten Punkt, wenn jetzt vielleicht wieder einige denken, oh, der Latzel, der ist so hart und der ist so scharf und der will die Leute ja ins Reich Gottes hinein prügeln. Wenn es was bringen würde, würde ich es tun, ist gar kein Thema. Wenn ich damit euer Leben retten würde, würde ich euch rein prügeln. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Ich muss in Deutlichkeit sagen, dass man ohne Jesus verloren ist. Ganz klar, da werde ich auch nicht zu schweigen. Aber ins Reich Gottes rein prügeln kann ich nicht. Ich kann eh niemanden reinbringen, ich kann nur einladen. Dass ihr ins Reich Gottes kommt, dass ihr in der Ewigkeit dabei seid, das macht der Herr durch seinen Heiligen Geist. Aber wenn ich euch eben nochmal deutlich aufgezeigt habe, was es heißt, ohne Jesus zu leben, dann möchte ich euch jetzt wirklich in Liebe einladen und euch begeistern für das, was es heißt, mit Jesus zu gehen. Wenn man mit Jesus ist, wenn man an ihn glaubt, dann erlebt man großartige Dinge. Das kriegen die Jünger hier verheißen. Als sie sich wundern über den Feigenbaum, was ist das denn hier, da sagt Jesus, das ist überhaupt nichts. Ihr glaubt, da werdet ihr ganz andere Dinge erleben. Da ist das nichts dagegen. Dann könnt ihr zu dem Berg sagen, heb dich und wirf dich ins Meer und dann wird es geschehen. Und das möchte ich euch sagen, das ist möglich. Wenn man mit Jesus lebt und glaubt, dann geschehen Wunder. Dann geschehen Wunder. Eben hat der Michael das ja bekannt, so eine ganz Kleinigkeit mit so einem Portemonnaie zu erleben. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben mit Jesus erlebt, auch so kleine und große, wo immer wieder Wunder geschehen sind in meinem Leben, wo ich dem Herrn dankbar bin bis zum Ende meiner Zeiten. Das ist etwas Wunderbares und dazu möchte ich euch alle einladen, die drei Konfirmanden ganz besonders, den habe ich schon viel erzählt im Konfirmandenunterricht, aber auch euch heute mal, lasst euch einladen zu einem Leben mit Jesus Christus. Es ist der Gott, der Wunder tut, so haben wir es eben auch im Psalm 98 gelesen. Da ist so vieles in meinem Leben geschehen. Ich könnte erzählen, wir sind nächste Woche noch hier. Eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe, da war ich ein Schüler, ein bisschen älter als ihr jetzt. Auch wieder so eine Sache, da ich war ein guter Schüler in der Schule, sehr ehrgeizig, und da habe ich bei einer Geschichtsklausur gemogelt. Und wie es kommen musste, hat mich der Lehrer erwischt, aber nicht der Geschichtslehrer, sondern einer, der Aufsicht führte. Er hat mich erwischt gehabt, wie ich da so ein Buch hatte. Da bekam ich die Arbeit weggenommen halt, nicht? Und klar, Täuschungsversuch 6, so hieß es bei uns damals in der Schule. Das war was ganz Schlimmes. Ich komme aus der Klasse raus, musste dann auch die anderen schrieben weiter. Ich musste raus und stehe draußen auf dem Flur ganz alleine. War richtig total betrübt, richtig fix und fertig. Und war total am Ende und habe natürlich Bockmist gebaut, das war meine Schuld. Aber da habe ich mich hingesetzt, hingekniet und habe gebetet, habe gesagt, Herr, bitte hilf mir hier raus, weil ich habe Angst gehabt vor meinen Eltern, was würden die sagen, die Lehrer, der Gesichtsverlust, nicht, der erzählt immer, was er für ein Christ ist und alles nicht, und dann hat er gemogelt bei der Arbeit. Ich habe da gebetet und wie ich das Amen spreche, steht der stellvertretende Direktor neben mir. Er sagt, was ist denn mit dir los? Dann habe ich ihm das alles gesagt, ich sage so und so, ich habe ihm alles ausgebreitet und habe ihm das alles so erzählt, dann hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, mach dir keine Sorgen. Und aber das glaubt er nicht. Eine Woche später kriege ich die Arbeit wieder. Die wurde benotet bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe da eine 2+ drauf gekriegt. Das war total ungerechtfertigt. Das war ein Wunder, was der Herr gesetzt hatte. Wo ich wirklich sagen muss, da habe ich sogar das missbraucht, das Gebet. Aber das ist mir bis heute so tief eindrücklich. Auch wieder so eine Kleinigkeit, was der Herr gemacht hat. Und das hat er an ganz vielen Stellen in meinem Leben gemacht. Viel Größeres getan. Der Herr tut Wunder. Und ich kann euch nur einladen. Geht mit diesem Jesus, vertraut euch mit allem, was ihr seid, ihm an. Er tut Wunder. Und nicht nur das, dass er schon alleine genug, dass das wunderbar ist, mit ihm zu leben, dass er Wunder tut. Denn er schenkt einem auch Erkenntnis. Je tiefer ich in die biblische Botschaft einsteige, und ich bin jetzt so ein paar Jährchen schon dabei und habe das studiert, ich erkenne immer mehr, dass eine Freude, das zu sehen, den Wissensgewinn, wenn ich das Buch des Predigers lese, diese Kapitel, was mir da über mein Leben klar wird. Oder wenn ich Ratschläge brauche für das, was vor mir liegt, wenn ich die Bibel lese, wie Gott mit mir kommuniziert. Das ist eine großartige Sache, das zu hören, wie Gott mit mir spricht. Wunderbar. Aber nicht nur, dass er Wunder tut, dass er mir Erkenntnisse schenkt. Nein, dieser Gott schenkt mir eine unglaubliche Geborgenheit. Dieser Gott, der der Herr dieser Welt ist, der diese Welt richtet, der einen Schnipp macht, da geht so ein Feigenbaum kaputt. Der macht einen Schnipp, da ist eine Welt entstanden oder eine Welt zerstört. Das ist der Gott, der mich, kleinen Sünder Olaf Latzel, lieb hat. Das ist etwas Großartiges. Das ist viel mehr als die Wunder und die Erkenntnis, dass ich die Liebe Gottes spüren darf.
Wisst ihr, ich bin nicht anders als ihr drei und alle, die hier seid. Wir wollen alle geliebt werden. Das ist so ein tiefes Grundbedürfnis in uns allen. Wenn man so Jugendlicher ist, da ist das ganz besonders wichtig, da möchte man nicht mehr so die Liebe von Mama und Papa, da möchte man so lieber den hübschen Jungen oder das hübsche Mädchen, nicht? Das kennen wir alle. Wir wollen aber geliebt und angenommen sein, zu jeder Phase unseres Lebens. Als Jugendliche, als Kleinkinder, als Erwachsene von unserem Ehepartner, als Ältere, als Großeltern von den Kindern und Enkelkindern, wir wollen alle geliebt sein. Wir wissen, wie schwer das ist, wenn man nicht geliebt wird. Und die Psychologen und Soziologen erzählen uns, wie furchtbar ein Leben sich entwickelt, wenn da keine Liebe ist, wenn Menschen das nicht spüren. Und ich bin von Gott gesegnet, weil ich viel Liebe durch meine Eltern, Großeltern, meine Frau, meine Tochter spüren darf. Aber das Größte, was ich habe an Liebe, das Wichtigste ist die Liebe, die Gott mir gezeigt hat. Und ich weiß, dass diese Liebe niemals zu Ende geht. Dieser Gott hat mich so lieb, dass er sich selber in Jesus Christus für mich ans Kreuz hat nageln lassen und ist für mich gestorben. Und das spüre ich immer wieder, diese Liebe, die Gott mir deutlich macht im Heiligen Geist. Es gibt so ein wunderbares Wort aus Römer 8. Vielleicht bist du heute Morgen nicht gekommen, dass ich dich nochmal schimpfe im ersten Punkt, sondern dass du etwas brauchst, weil du momentan angegriffen bist und weil du nicht weißt, ob Gott dich wirklich lieb hat. Da will ich dir dieses Wort aus Römer 8 zusprechen. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächten noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nicht? Und das zu spüren, das ist etwas ganz Wunderbares. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Das ist ja nicht etwas, was mir alleine gilt. Ich freue mich da wunderbar drüber. Aber diese Liebe hat Gott uns allen geschenkt und angeboten. Und wenn du momentan Liebesdefizit hast, du darfst wissen, der Herr ist da. Er hat dich lieb. Und nichts kann dich von dieser Liebe trennen. Und es gibt nichts Großartigeres, als diese Liebe wirklich im Heiligen Geist zu erfahren und zu merken, jawohl, ich bin angenommen und geliebt von diesem Gott. Und diesen Gott, den darf ich sogar Abba, lieber Papi nennen. Den darf ich anreden, das ist der, der für mich da ist, der mich lieb hat. Der hat mich so lieb, dass ich geborgen und getragen von dieser Liebe sogar in den Tod gehe, ohne Angst zu haben. Weil ich weiß, dass ich dann ganz bei ihm sein werde. Dieser mich liebende Gott hat mir zugesagt, du Olaf Latzel, brauchst keine Angst zu haben vor dem, was kommen wird. Weder an Leiterfahrungen hier in dieser Welt und schon gar nicht vor dem Tod. Denn ich habe den Tod überwunden für dich. Ich schenke dir ewiges Leben. Wisst ihr, und das wünsche ich mir für euch drei, dass ihr immer getragen seid von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus. Und dass ihr auch in vielen, vielen Jahrzehnten erst getrost wirklich in den Tod gehen könnt, weil ihr wisst, der Herr hat euch lieb. Aber das wünsche ich uns alle, dass wir wirklich getragen von dieser Liebe Gottes in Jesus Christus leben und auch sterben können. Und das ist dann nicht irgendwie eine billige, bloße Hoffnung, sondern das ist das, was wirklich trägt und das Leben wirklich gut macht. Und deshalb, ich will euch nicht reinprügeln ins Reich Gottes. Ich will euch einladen zu einem sinnerfüllten, glücklichen, fröhlichen Leben mit Jesus Christus, bei dem man immer wieder großartige Dinge erlebt, gegen denen diese Geschichte mit dem Feigenbaum gar nichts ist. Und ein drittes und letztes. Wer im Glauben an Jesus nicht zweifelnd bittet, der empfängt es. Vers 22 sagt Jesus Christus, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Das, was Jesus hier gibt, ist eine Wahnsinnsverheißung an das Gebet. An das Gebet der Menschen, die zu Jesus Christus gehören und an ihn glauben. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man diese Stelle liest, ganz gleich, ob man Christ oder nicht Christ ist, da kommt sofort dann diese Anfrage, ja, aber wie war das eigentlich in meinem Leben mit meinem Gebet? Als ich gebetet habe für einen lieben Menschen, der dann doch gestorben ist. Als ich gebetet habe für meine Ehe und die ist dann doch gescheitert. Als ich gebetet habe für die und die berufliche Erfüllung und es hat dann doch nicht stattgefunden. Diese Verheißung, liebe Brüder und Schwestern, das muss man festhalten, die steht, die ist richtig, die ist nicht einzuschränken. Aber wenn wir diese Verheißung von Jesus lesen, da sehen wir, dass wir nicht zweifeln sollen. Hier steht, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, das ist die Voraussetzung. Nur leider, davor haben wir vor zwei Wochen schon mal darüber gehört, wird unser Glaube immer wieder bedroht durch den Zweifel. Der Zweifel, die Sünde und die Predigtabstinenz. Das sind die drei Hauptkiller des Glaubens. Und weil wir uns diesen drei Dingen immer wieder hingeben, können wir nicht vollmächtig beten. Und wenn dein Gebet nicht vollmächtig ist und Dinge nicht in Erfüllung gehen, dann hängt es fast immer an diesen drei Dingen. Am Zweifel, an der Sünde oder an der Predigtabstinenz. Der Zweifel bedroht den Glauben. Und wenn der Glaube bedroht ist, dann ist das Gebet nicht vollmächtig. Ich war mit meiner Tochter jetzt am Spielplatz. Und da sollte meine Tochter von so einem großen Holzknüppel auf den anderen springen. Da waren vielleicht 1,10 m, 1,20 m Abstand. Aber wie so kleine Mädchen sind, die fürchtete sich. Und dann traute sie sich nicht. Und dann fing sie an zu zittern und alles. Und ich weiß, am Boden hätte sie das hingekriegt, aber so in einer Meterhöhe traute sie sich nicht. Und dann habe ich immer wieder versucht, ja. Und dann stand sie da und ich kann es nicht. Papa, die hat gezweifelt und konnte nicht springen. Das haben wir 3-4 Nachmittage versucht, bis schließlich ihr Zweifel weg war. Ich habe sie erst einmal mit der Hand geführt und dann ist sie selber losgesprungen. Sie hatte das Vermögen in sich. Aber weil sie gezweifelt hatte, war sie nicht in der Lage, diesen Sprung zu tun. Genauso ist das ganz häufig mit unseren Gebeten. Wir sprechen das zwar mit dem Mund, aber glauben nicht im Herzen tatsächlich, dass das wirklich in Erfüllung geht, was wir beten. Da ist der Zweifel, den wir selber haben, das, was unseren Glauben kaputt macht. Ich verweise nochmal auf die Predigt von vor 14 Tagen, was man gegen Zweifel zu tun hat. Da war ja ein ganzer Gottesdienst, aber das ist das Erste. Zweifel zerstört Glauben. Und weil du Zweifel hast, kannst du nicht erleben, dass diese Verheißung stimmt. Das Zweite, was die Gebetserhörung blockiert, ist die Sünde. Sünde bedroht den Glauben. Und da, wo der Glaube dann klein ist, da kann auch unser Gebet nichts erfüllen. Wenn man in Sünde bleibt und festhält an Sünde, dann kann Gott nicht wirken, weil der heilige und lebendige Gott keine Gemeinschaft mit Sünde hat. Das ist vielen, auch gläubigen Leuten, gar nicht klar. Die beten und beten und beten, wundern sich, dass nichts passiert, aber sind nicht bereit, wirklich einmal ganz klar Schiff zu machen und nicht nur die Sünde zu bekennen, sondern auch von den Sünden, die sie tun, wirklich zu lassen perspektivisch und dann nicht daran festzuhalten. Das ist, wie wenn ich hingehe und mein Auto einwachsen will. Bevor ich den Wachs auf den Lack bringe, muss ich das Auto sauber waschen, damit der Dreck weg ist. Es bringt nichts, den Wachs auf den Dreck zu tun. Der bleibt nicht hängen. Das bringt gar nichts. Und so ist es das mit der Sünde der Menschen. Wenn wir die nicht wirklich unter das Kreuz gebracht haben und davon wirklich weg wollen, dann kann wirklich Jesus nicht in uns wirken. Das ist bei ganz vielen Menschen so, die glauben, naja, ich zähle mich in manchen Dingen auch dazu, na, wir gehen unter das Kreuz, bringen unsere Sünde unter das Kreuz, unsere Aggressivität, unsere Habsucht, unser Begehren der anderen Frau, all diese Dinge, aber in der nächsten Woche machen wir einfach weiter. Und dann müssen wir uns nicht wundern, dass auch in der nächsten Woche ganz wenig an Vollmacht geschieht. Weder mit unserem Gebet noch, ich spreche jetzt für den Prediger, den Pastor, für die Vollmacht in der Predigt. Da, wo wir uns wirklich von der Sünde lossprechen und wirklich gegen sie kämpfen, da kann Gott wirken. In unserem Gebet und in unserem ganzen Leben. Aber da, wo wir festhalten an Sündhaftigkeit, da berauben wir uns selber der Vollmacht Gottes. Und ein drittes und letztes, was den Glauben gefährdet und damit auch unsere eigenen Gebete nicht stark macht, sondern ganz stumpf, das ist die Predigtabstinenz. Wir lesen im Römerbrief, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi. Und es ist wichtig für meinen Glauben, dass ich immer wieder unter die Predigt gehe, unter die Verkündigung des Wortes Gottes, auf das Gott zu mir spricht. Es gibt immer wieder so Experten, wenn man irgendwo bekannt wird und es heißt, oh, da ist ein Pastor, da ist ein Pfarrer, da kommen Leute, ob die einen kennen oder nicht, die kommen zu einem, hat keine zwei Sätze gesprochen über das Wetter, da sagen die einem direkt erstmal, ja, dass sie gläubig sind, aber nicht in die Kirche gehen, auch aus der Kirche ausgetreten sind und gar nicht mehr die Verkündigung des Wortes Gottes hören. Ich habe die nie angesprochen, aber seltsamerweise, die sprechen einen dann immer wieder an. Ich frage dann immer wieder zurück, wie ist das eigentlich, wenn sie einen Baum haben und den nicht einpflanzen in die Erde? Was geschieht dann mit dem? Und sagen Leute, der geht kaputt. Richtig, sage ich. Ein Baum, der braucht nicht in die Erde eingepflanzt zu werden, der bleibt immer noch ein Baum. Aber der ist dann irgendwann nur noch ein totes Stück Holz. Ein Baum muss in die Erde, damit er die Nährstoffe kriegt aus der Erde, das Wasser aufnehmen kann. Das ist wichtig. Das geht nur für eine ganz kurze Zeit ohne Erde. Und so ist es auch bei dem Glauben. Ohne Predigt in der Gemeinde verkümmert der Glaube. Das ist jetzt nicht meine Idee, um zu sagen, wir wollen Martini richtig voll kriegen, sondern das ist das, was uns die Bibel lehrt. Und man muss sich nicht wundern, wenn man nicht regelmäßig unter das Wort, unter die Verkündigung geht, unter das Wort Christi, wenn dann der Glaube klein bleibt. Und wenn der kleine Glaube klein bleibt, dann sind die Gebete auch schwach. Das sind die drei Dinge, die den Glauben bedrohen und die, wie gesagt, uns auch zu schwachen Betern machen. Der Zweifel, die Sünde, die Predigtabstinenz. Und das ist etwas nicht nur für euch drei, sondern für uns alle, die wir hier sind, gegen das wir immer wieder zu kämpfen haben in unserem Leben, eben gegen unseren Zweifel, gegen die Sündhaftigkeit und gegen die Predigtabstinenz, damit wir unseren Glauben schützen. Und wenn wir unseren Glauben schützen, dann sind wir in Christus. Dann ist ja der Heilige Geist wirksam in uns. Und dann sind auch die Gebete, die wir sprechen, von einer ganz anderen Vollmacht gesegnet. Wer im Glauben an Jesus nicht zweifelnd bittet, der empfängt es. Das war noch einmal eine Konfirmation, eine Bekräftigung dessen, was wirklich wichtig ist im christlichen Glauben. Was zählt für unser Leben und für unser Sterben? Erstens, wer den Anforderungen Jesus nicht entspricht, der verliert sein Leben. Zweitens, wer an Jesus glaubt, der erlebt großartige Dinge. Und wer im Glauben an Jesus nicht zweifelnd bittet, der empfängt es. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, in seinem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.